Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
Eine Bank ist eine Bank, kennst du eine, kennst du alle. In der Börse, da sind doch eh nur Spekulanten. Ich kaufe keine Aktien, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich bin zu alt, ich bin zu jung und ich habe überhaupt gar keine Zeit. Bei mir ist Philipp Dobbert, er ist Chefvolkswirt der Quirin Privatbank und Leiter der Vermögensverwaltung dort. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, hallo Andreas, ich freue mich sehr.
Wie oft sind Sie denn jetzt gerade zusammengezuckt bei diesen ganzen Vorurteilen und warum diese ganzen Vorbehalte, die kennen Sie doch eigentlich alle, oder?
Ja, klar, das kennt man sehr gut, würde ich sagen. Wir sind ja seit 2006 in Deutschland unterwegs, die erste und nach wie vor auch die einzige Bank, die ausschließlich gegen Honorar berät. Also das ist so ein bisschen auch unser Thema, kennst du eine, kennst du alle. Wenn es jetzt um die Thematik Aktien geht, was Sie angesprochen haben, auch das ist uns bekannt. Und da sind aus unserer Sicht viele Missverständnisse und auch viele gelernte vermeintliche Wahrheiten sozusagen dabei, die man relativ leicht eigentlich, wenn man sich mal mit der Materie ein bisschen beschäftigt, relativ leicht entkräften kann.
Dann wollen wir das doch mal tun, werden immer mal wieder auf so ein Vorurteil dann kommen und dann bin ich gespannt, wie Sie das dann entkräften, wie Sie dann reagieren. Wir sind ja jetzt am Ende des Jahres 2024 und es passieren ja am Ende eines Jahres eigentlich immer zwei Dinge, so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Finanzprofis schauen zurück, klopfen sich auf die Schulter und sagen, schaut mal her, wie gut ich jetzt war in diesem Jahr. Und sie schauen nach vorne und wissen ganz genau, was im nächsten Jahr dann passiert. Mal Hand aufs Herz, wo wird denn da am meisten geflunkert? Bei der Rückschau oder bei der Vorausschau?
Ich würde sagen, sowohl als auch, ehrlicherweise. Wunderbar zusammengefasst. Das ist, glaube ich, das tradierte Jahresendballett in der Bankenbranche und Geldanlagebranche, wenn man so möchte. Einmal eben dieses rückblickende, alles richtig gemacht, Kleinigkeiten mal falsch, aber grosso modo schon alles richtig gemacht und nach vorne blickend zu sagen, ja, und was spricht sonst noch dafür, dass wir auch im nächsten Jahr wieder alles richtig machen werden? Wir sehen das sehr kritisch. Wir beteiligen uns natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden an der, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Diskussion und auch an den Blicken auf die Kapitalmärkte, einfach um Entwicklungen, Bewegungen einordnen zu können, damit man sich vielleicht ein bisschen wohler fühlt auf dem doch für viele unbekannten Parkett. Aber worauf wir ganz konsequent verzichten, ist aus diesen Blickrichtungen auf Märkte, auf Volkswirtschaften, dann Handlungsempfehlungen für die Geldanlage abzuleiten. Denn wenn man ganz ehrlich ist, was das nächste Anlagejahr bringt, das weiß keiner. Und auch wenn man auf die Erfolge von diesem sogenannten aktiven oder prognosegetriebenen Anlagemanagement eben genau das Gegenteil zu tun von dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich auf Basis von Prognosen zu investieren, wenn man mal auf diese Erfolge langfristig schaut, dann merkt man, so groß sind die gar nicht und da geht auch relativ oft relativ viel schief.
Jahresendballett. Beschreibt so ein bisschen, was da dann auch passiert und so wie Sie es gesagt haben, merkt man dann auch gleich, was Sie auch im Hause Quirin von diesem ganzen Thema halten. Im Vorgespräch hatten Sie dann doch einen Begriff verwendet, das Prognose-Bingo, weil es hat keiner die Kristallkugel. Wir können alle nicht nach vorne schauen. Sie drehen das in Ihrem Haus sogar noch ein Stückchen weiter. Sie sagen zu Ihrer Anlagephilosophie, also wir sind extrem breit gestreut im Markt, wir sind prognosefrei und wir sind kostengünstig. Ist das Ihr USP, kann man das so sagen?
Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Natürlich, wie das immer ist bei Geldanlagefragen, gibt es dann noch viele Details, die vielleicht dann auch die ganz spezifische Anlagestrategie nochmal spezieller und anders machen als in anderen Häusern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Einzigen sind, die so unterwegs sind, aber ich glaube schon, wir können für uns in Anspruch nehmen, dass wir das mit am längsten im deutschen Markt tun und auch, ja, ich würde schon auch sagen, am konsequentesten letzten Endes umsetzen.
Wie konsequent setzen Sie das denn um? Also gibt es bei Ihnen dann auch keine Branchen, die möglicherweise gut laufen, die sich erholen, die Nachholbedarf haben oder das Gegenteil, die abstürzen, wo man gar nicht reingeht?
Ganz genau. Also wir verzichten ganz bewusst auch auf solche Schwerpunktsetzungen im Portfolio. Also was tun wir ganz konkret? Wir tun nichts, um das vielleicht auch nochmal ganz klar zu sagen, was wir uns jetzt selber ausgedacht hätten oder was irgendwie ganz neu und ganz revolutionär wäre. Sondern im Grunde genommen tun wir eigentlich nichts anderes als das, was die Kapitalmarktforschung schon seit 50, 60 Jahren immer wieder sehr klar postuliert, weil es immer wieder sehr klare Untersuchungsergebnisse gibt, die darauf hindeuten, dass es vernünftig ist, nämlich ein Portfolio aufzustellen, was zwei Grundsätze beherzigt. Einmal ein Portfolio, was möglichst breit diversifiziert ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss im Grunde genommen schon automatisch, dass ich dort keine Einzeltitel spiele, dass ich da keine Branchen spiele, dass ich da keine Regionen spiele, sondern dass ich ganz im Gegenteil bewusst breit in all diese Segmente des Aktienmarkts investiere und diese Investition aber konstant beibehalte. Und das ist dann der zweite Aspekt, nämlich das Thema Prognosefreiheit. Also nicht nur verzichte ich darauf zu prognostizieren, welche Branche, wie Sie jetzt gesagt haben, möglicherweise im nächsten Jahr besonders erfolgreich sein wird am Aktienmarkt, sondern ich verzichte auch darauf zu prognostizieren, weil es genauso unmöglich ist, systematisch zu sagen, wann kommt denn der nächste Crash oder geht es jetzt die nächsten 3 Monate erstmal rauf oder runter oder so. Also auch dieses ganze Thema Market Timing, wie das dann im englischen Fachjargon so schön heißt, auch das halten wir ganz konsequent aus unserer Vermögensverwaltung heraus.
Ein gut diversifiziertes Portfolio, das sagt man immer wieder, das hört man auch von vielen Fachleuten, also zu Deutsch dann breit gestreut, breit aufgestellt. Wie breit ist denn eigentlich breit? 40 Titel, 400, 4000?
Ja, Sie haben das so schön gesagt, das breit diversifiziert, das hört man immer wieder, aber letzten Endes versteht eben jeder was anderes darunter, ne? Und wir versuchen uns, so gut das praktisch geht, an den theoretischen Maßgaben der Kapitalmarktforschung zu orientieren, die ich ja schon mal kurz angesprochen habe. Auch da ist eigentlich die Kapitalmarktforschung seit Jahrzehnten relativ klar, was ist aus theoretischer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht ein Portfolio, was tatsächlich breit diversifiziert ist. Und da sagt die Kapitalmarktforschung eben sehr klar, theoretisch betrachtet ist das ein Portfolio, in dem alle Aktien, die es auf der ganzen Welt irgendwo gibt, enthalten sind und zwar genau mit dem Gewicht, was sie auch sozusagen an wertmäßigem Anteil an diesem weltweiten Aktienmarkt haben. Das Problem ist eben, das ist eine theoretische Sichtweise, ne? Das heißt, ich kann dieses Portfolio so gar nicht umsetzen. Ich kann gar nicht aufgrund von Handelsbeschränkungen zum Beispiel wirklich jede Aktie kaufen, die es auf der Welt gibt. Das heißt, ich muss mich diesem theoretischen Optimum irgendwie nähern. Was mit dieser Perspektive aber schon sehr klar ist, also 40 Titel werden nicht reichen für eine aus wissenschaftlicher Perspektive wirklich breitestmögliche Diversifikation. Wir haben weltweit mit einem dicken Daumen so 40.000 Aktien, die es theoretisch gibt auf der Welt. Die schaffe ich eben auch nicht, habe ich gerade gesagt. Das heißt aber, ich muss mich eher an den 40.000 als an diesen 40 orientieren, wenn ich wirklich eine breite Diversifikation hinbekommen will. Und was wir tun über die Produkte, die wir einsetzen, ich hatte es gesagt, ETF, auch verwandte Produkte, die wir benutzen, kommen wir auf ja so 13.000, gut 13.000 Titel mittelbar über diese Anlageinstrumente, die wir verwenden. Und da sind wir dann in einem Bereich, den wir einerseits praktisch gut umsetzen können und der andererseits auch nahe genug an dem dran ist, was tatsächlich einer breitestmöglichen Diversifikation entspricht. Und dann gibt es noch einen kleinen Aspekt, ein i-Tüpfelchen sozusagen, was wir dann noch oben drauf setzen. Auch das aus der Brille der Kapitalmarktforschung, dass nämlich die reine Titelzahl für diese Diversifikation oder die echte Diversifikation noch nicht ausreichend ist. Das ist aller Ehren wert und ist auch der Großteil des Weges. Aber man kann noch ein bisschen mehr tun fürs Portfolio, indem man eben auch darauf achtet, dass auch die Gewichte dieser unterschiedlichen Aktienfaktoren, ne, also bestimmt definierte Segmente des Aktienmarkts, auch auf eine bestimmte Art und Weise im Portfolio immer repräsentiert sind und sich nicht unbemerkt dort dann Klumpen bilden, die man an der schieren Titelzahl so gar nicht ablesen kann.
Sie treten ja an gegen die aktiven Manager, die damit werben, den Markt zu schlagen. Jetzt könnte man sagen, ja, die Kirin Privatbank macht das nicht. Vielleicht traut sie sich auch einfach gar nicht. Aber Sie sagen ja dann auch sinngemäß, ja, ich will vielleicht auch gar nicht den Markt schlagen. Aber es reicht ja auch, wenn ich die ganzen teuren Fondsmanager da draußen schlage. Wie gut sind sie denn wirklich?
Ja, also wir haben sehr schöne Anlageergebnisse in den letzten knapp 13 Jahren, die wir jetzt diesen Ansatz hier anbieten, vorzuweisen. Wir sind nach allen Produktkosten und auch nach allen Honoraren, die wir für unsere Dienstleistungen dann in Anspruch nehmen, da sind wir bei einer Rendite, die über 9% liegt. Im Durchschnitt natürlich, ne, nicht insgesamt. Das ist etwas, und das sagen wir auch immer ganz offen und ehrlich und klar dazu, das ist etwas, was sich vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel anhört. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt vergleicht so mit so einem ganz normalen Index, ne, so ein MSCI World, hätte der in den letzten Jahren sogar noch mehr Rendite erwirtschaftet als so ein Portfolio von uns. Uns geht es weder darum, das haben Sie ja schon ganz richtig gesagt, den Markt zu schlagen, ja, weil das ist systematisch nicht möglich. Ne. Das kann man immer wieder schaffen. Diese Ereignisse, auch das zeigt die Kapitalmarktforschung sehr klar, wenn das mal jemand schafft, das sind Ereignisse, die sind vom Zufall nicht zu unterscheiden. Das ist eine Frage vom Gesetz der großen Zahl. Es gibt zehntausende Asset Manager auf der Welt, die immer wieder versuchen, einen Index zu schlagen. Und da muss es einfach aufgrund dieses Gesetzes immer auch jemanden geben, der es schafft. Und damit will ich nicht gesagt haben, dass das dann Glück und Zufall ist, was die Kolleginnen und Kollegen da geleistet haben. Für den Investor ist es nur leider von einem Zufallsereignis nicht zu unterscheiden. Das hört sich jetzt so ein bisschen wie Wortklauberei an, ist aber ein ganz wichtiger Unterschied, weil letzten Endes geht es ja immer um die Frage, kann ich da tatsächlich sicher investieren in diese Outperformance? Und das funktioniert eben letzten Endes nicht. Und der Punkt, der aus unserer Sicht da so wichtig ist, ist eben immer, sich die Frage zu stellen, in was für einen Anlageerfolg kann ich eigentlich tatsächlich investieren als Kunde oder als Kundin? Wenn man jetzt nur nach hinten schaut und sagt, naja, das Ergebnis von der Quirinbank ist so und das Ergebnis von irgendeiner anderen Bank ist so und so, und hätte man jetzt aber in den letzten 10 Jahren eine ganz andere Entscheidung getroffen, dann wäre es besser gewesen. Dann ist das erstmal eine interessante Information, aber ich kann die nicht investieren, diese Idee. Sondern ich kann immer nur in die Vergangenheit gucken, aber ich kann nur in die Zukunft investieren. Und deswegen geht es uns gar nicht darum zu sagen, wir sind diejenigen, die immer die beste Rendite erwirtschaften oder wir sind immer allen überlegen oder so. Sondern für uns geht es um 2 Aspekte im Wesentlichen. Eben aufgrund der Tatsache, dass ich nur in die Zukunft gerichtet investieren kann, die keiner sich erkennt. 2 Dinge sind für uns wichtig. Das eine ist, dass wir ein ganz klares Erwartungsmanagement machen und auch machen können mit der Strategie, die wir anbieten, weil wir sagen können, wir kennen 60, 70 Jahre Kapitalmarkthistorie. Mit so einem breit diversifizierten Portfolio hast du über einen Zeitraum von 10 Jahren immer eine Rendite von 7-8% erwirtschaften können. Wie die Rendite im nächsten Jahr ist oder im übernächsten Jahr oder so, das weiß kein Mensch. Aber diesen Durchschnittswert über eine längere Periode, der ist sehr, sehr verlässlich. Und das hat den 2. Aspekt zur Folge, dass ich ein sehr klares Erwartungsmanagement machen kann. Und das führt dann zu dem eigentlich zentralen Punkt aus meiner Sicht, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit minimiert wird, dass es zu Konstellationen kommt, in denen der Anleger oder die Anlegerin von der eigenen Anlagestrategie enttäuscht ist. Das ist das eigentlich die oberste Aufgabe jedes Asset Managers, jeder Vermögensverwaltung, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Weil 2 Sachen, das passiert immer dann, wenn es runtergeht, nie wenn es raufgeht. Ich bin nicht enttäuscht, wenn die Strategie 10% mehr macht, als ich eigentlich erwartet hätte. Da freue ich mich. Sondern ich bin enttäuscht, wenn die Strategie 10% mehr Minus macht, als ich erwarte. Und was passiert dann als nächstes? Dann steige ich aus als Anleger. Und das ist das, was letzten Endes langfristigem Anlageerfolg das Genick bricht. Und deswegen diese prognosefreie Strategie, die eben ganz klar sagt, was kannst du erwarten, was kannst du auch nicht erwarten und weswegen ist es eine gute Idee, da langfristig beizubleiben.
Eine Frage noch. Gibt es für Sie als Profi, gibt es an der Börse zu jung, zu alt, zu doof, zu wenig Zeit oder sind das eigentlich alles Ausreden für, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen? Und damit sind wir eigentlich auch bei der Kernfrage dann. Ist das nicht der größte Fehler, nichts zu tun, aus Angst, das Falsche zu tun? Und damit macht man eigentlich genau das Falsche?
Ja, absolut, absolut. Gerade der letzte Punkt, der ist aus unserer Erfahrung und in unserem Erleben tatsächlich das A und O. Aufgrund dieser ganzen so gelernten Gewissheiten oder so, darauf zu verzichten, eine Anlageentscheidung zu treffen, darauf zu verzichten, sich die Frage zu stellen, was will und was soll ich eigentlich mit meinem Geld mal erreichen? Das ist das größte Risiko eigentlich fürs Vermögen, weil dann bleibt es auf dem Konto und da gibt es mittlerweile ja zum Glück wieder ein paar Prozent Zinsen. Aber diese Renditen, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind da in weiter Ferne und wirklicher Vermögensaufbau kann gar nicht stattfinden. Das ist mal ganz sicher. Jetzt diese Punkte zu alt, zu jung, zu doof und so weiter. Ich würde gar nicht sagen, dass das Ausreden sind, sondern ich würde den Spieß ein bisschen umdrehen, weil das für mich persönlich legt das zu viel Verantwortung auf die Anlegerinnen und Anleger ab. Ich glaube, dass das für viele ist eine vermeintliche Tatsache eben, die sich so unbemerkt eingeschlichen hat, so als Überzeugungssatz. Weil wenn über Geldanlage in der Öffentlichkeit gesprochen wird, dann immer mit irgendwelchen Abkürzungen und Prozenten und hochtrabenden Argumenten, die man vielleicht tatsächlich nicht versteht, aber eigentlich aus Geldanlageperspektive man auch gar nicht verstehen muss, ja, weil viele auch total irrelevante Dinge da besprochen werden. Also ich finde, da wird oft so ein Nimbus kreiert, der vielleicht auch dazu führen soll, dass man verleitet ist, viel Geld dazu auszugeben, sich beraten zu lassen in Dingen, die dann vielleicht auch gar nicht so sinnvoll sind als Beratung. Ja? Also ich denke, es gibt, und auch wir als Haus denken, es gibt keine Anlegerinnen und Anleger, die zu alt für Aktien sind oder zu unerfahren für Aktien. Das sind alles Themen, die man lösen kann, indem man vernünftige Beratungsgespräche darüber führt, was für ein Anlagehorizont vorhanden ist, wofür das Geld eigentlich angelegt werden soll. Möchte ich das meinen Kindern vererben oder möchte ich mir da in 5 Jahren eine Weltreise von finanzieren oder so? Ne? Also da gibt es ja die Unterschiede, unterschiedlichsten Ideen, was Geld bewirken soll im Leben. Und ich glaube, die erste Hürde, und da würde ich dann vielleicht das von der Ausrede eher noch gelten lassen, die erste Hürde ist erstmal, sich diese ganzen Fragen mal zu stellen. Was will ich eigentlich mit meinem Geld? Was soll das eigentlich tun? Und dann den Weg in eine vernünftige Anlagestrategie zu finden. Dafür ist niemand zu jung, zu alt oder zu sonst irgendwas.
Philipp Dobbert, Chefvolkswirt und Leiter der Vermögensverwaltung bei der Quirin Privatbank. Dankeschön für Ihre Zeit, Dankeschön für Ihre Insights.
Ich danke.
Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for You. Dein Börsenpodcast.